rund um Forschung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ACR, dem Forschungsnetzwerk für KMU. In unserem Podcast reden wir über Begriffe, Prozesse, Rahmenbedingungen und Hintergründe rund um das Thema Forschung und Innovation und ihre Bedeutung für die Wirtschaft. Mein Name ist Rita Kremsner. Schön, dass Sie reinhören. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um das Thema Patente als Impact von Forschung. Unternehmen, die viele Patente anmelden, gelten gemeinhin als besonders innovativ. Die Anzahl der Patente, die in einem Land angemeldet werden, werden gerne als Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft herangezogen. Es ist also ein Faktor, der gut messbar und aussagekräftig ist, so scheint es zumindest. Heute möchte ich mit meinen Gästen über das Zusammenspiel von Forschung und Patenten sprechen und welchen Stellenwert Patente als Impact von Forschung haben. Ich begrüße Raffaela Tiefenbacher, Strategieleiterin des österreichischen Patentamtes.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Elisa Meyerhofer, Forscherin aus unserem Institut UFI und Women Award Preisträgerin.
Danke, ich freue mich schon aufs Gespräch.
Und Angela Siegling, Expertin für geistiges Eigentum bei der Austria Wirtschaftsservice.
Es freut mich sehr, bei dem Thema dabei zu sein.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte gerne mit einer Einordnung beginnen. Also wenn wir über das Zusammenspiel zwischen Patenten und Forschung reden, geht es in erster Linie um Patente auf technologische Erfindungen, nicht um Schutzrechte für Marken und Designs. Raffaela, wenn wir von Patenten für technologische Erfindungen reden, was beinhalten diese? Warum sind sie wichtig und wozu gibt es die überhaupt?
Ja, genau. Also du hast es schon ganz richtig gesagt. Patente schützen technische Erfindungen. Und was sind Erfindungen? Erfindungen sind Problemlösungen für technische Probleme. Um ein Patent zu bekommen, muss diese Erfindung also eben technisch sein. Sie muss gewerblich anwendbar sein. Sie muss eine Weltpremiere sein. Also sie muss weltweit neu sein. Es darf sie in der Form nirgendwo noch geben. Und sie muss auch erfinderisch sein. Also sie darf nicht offensichtlich sein. Wenn ich dann das Patent erteilt bekomme, dann ist das Patent eine Art Monopolrecht. Das bedeutet ein Ausschließungsrecht. Ich habe die Kontrolle über mein Patent als Patentinhaberin. Ich kann entscheiden, wer das Patent betriebsmäßig herstellt, vertreibt und gebraucht. Und das bedeutet auf der einen Seite eine Autonomie, also ich kann ausschließen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Kooperationsgrundlage. Ich kann entscheiden, an wen ich mein Patent auslizenziere, wer unter welchen Bedingungen daran teilhaben kann. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Investitionsseite. Investoren werden wesentlich geneigter sein, in mein Unternehmen zu investieren, wenn ich auch die Kontrolle über meine Erfindungen habe.
Und wie funktioniert das? Also man muss ja zuerst recherchieren, wie man zu einem Patent kommt, oder? Also woher weiß denn ein Unternehmen oder derjenige oder diejenige, die ein Patent anmelden möchte, dass es eine Weltneuheit ist? Wie kommt man zu dieser Information?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Dazu muss man recherchieren. Recherchieren kann man vor allem in den Patentdatenbanken. Das ist nämlich auch der Grundvertrag eines Patents, wenn ich da vielleicht kurz drauf eingehen darf. Im Gegenzug dagegen, dass ich ein Monopol an dieser Erfindung habe, erkläre ich mich bereit, die Erfindung zu veröffentlichen, so dass die ganze Welt weiß, wie diese Erfindung funktioniert und dass auch die Fachperson in der Lage sein muss, die Erfindung nachzubauen. Und diese Patente werden dann veröffentlicht in Patentdatenbanken, also beispielsweise ESPASnet, das ist die Patentdatenbank des Europäischen Patentamts, die verfügt über 140 Millionen Patentschriften, durch die ich mich da durchklicken kann. Aber es ist auch eine der Hauptaufgaben des österreichischen Patentamts, dann bei einer Prüfung einer Patentanmeldung auch eine Recherche durchzuführen. Das machen unsere Expertinnen und Experten. Wir bieten das auch als Dienstleistung an. Das ist unsere 57a-Recherche. Da können Kunden und Kundinnen zu uns kommen und wir machen die Recherche im Vorhinein und beraten sie dann, ob eine Patentanmeldung günstig ist oder nicht.
Okay, ja, verstehe. Und was sagen denn die Patente über die Innovationskraft einer Organisation oder überhaupt eines Landes aus?
Also für mich aus Forscherinnensicht, und ich gehe da wahrscheinlich ein bisschen naiver ran als die anderen beiden Gesprächsteilnehmerinnen, für mich wird das sehr auf das Level der Organisation ankommen. Also ich denke, die meisten Patente, die kommen sicher von großen Unternehmen. Da spielen Patente sicher eine große Rolle und sicher auch bei Startups. Und dann stehen so für mich auf der anderen Seite zum Beispiel private Forschungsinstitute wie das OFI oder auch Universitäten. Da spielen Patente sicher nicht so eine große Rolle, aber trotzdem sind die sehr innovativ. Also für mich ist es beides. Patente sind einerseits, können Innovation messen, aber innovative Einrichtungen müssen nicht unbedingt viele Patente haben. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet.
Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Patente nur ein Indikator für Innovation sind. Und das handhaben auch die ganz großen Innovationsindikatoren Europas und auch der Weltorganisation für geistiges Eigentum so. Also da wird alles gemessen von Rechtssicherheit der Institutionen eines Landes über den Digitalisierungsgrad einer Volkswirtschaft, das Bildungssystem, bis hin dann eben auch zum Innovationsinput, also wie viel Forschung und Entwicklung gibt es in einem Land, und dem Innovationsoutput, wie viele marktfähige Produkte entstehen daraus. Und da sind Patente gute Indikatoren, weil sie Daten beinhalten, die sehr umfangreich sind, leicht verfügbar sind und auch über Ländergrenzen hinweg vergleichbar sind.
Und oft spielt dann Forschung natürlich auch eine Rolle, ne? Also durch Forschung komme ich ja zu technologischen neuen Ideen und so weiter. Aber es ist ja nicht so trivial, ein Patent anzumelden. Also da gibt es ja einiges zu beachten und es kostet ja auch was. Angela, was sind die Überlegungen der Organisationen oder der Unternehmen, die du berätst?
Vielleicht komme ich am Anfang nochmal auf die Forschungseinrichtungen zurück. Forschungseinrichtungen haben schon immer mehr heutzutage ein Interesse, in Kooperation mit Industriefirmen zu treten. Und vor allen Dingen solche Forschungseinrichtungen wie die ACR-Einrichtungen, die mehr auch auf dem angewandten Gebiet unterwegs sind, sind zum großen Teil sogar darauf angewiesen, ihren Income aus Industriekooperationen zu generieren. Und in dem Zusammenhang ist innovative Forschung eigentlich der Hauptschlüsselfaktor, wie man das erreicht. Und Patente sind ein Mittel, Industriefirmen anzusprechen, weil ich habe gelernt, gerade auf dem Gebiet, aus dem ich komme, im Pharmabereich, ne, werden Pharmafirmen oder die Business Developer von Pharmafirmen, die bekommen hunderte Inhalte, technologische Lösungen vorgeschlagen aus Forschungseinrichtungen und also aus der ganzen Welt. Ne. Ich habe dann mit ein paar Kollegen von Pharmafirmen geredet in der Vergangenheit bei Messen. Und die sagen, wir können uns gar nicht alles anschauen und wir wollen uns auch gar nicht alles anschauen. Wir schauen uns vorwiegend die Sachen an, die schon patentiert sind. Das heißt, wenn man als Forschergruppe dann ausreichend Evidenz hat, ein Patent schreiben zu können, also wenn man weiß, dass man was eine Weltneuheit entwickelt hat, erfunden hat, entdeckt hat, ne, die patentfähig ist, dann sollte man schon eine Prioritätsanmeldung machen, um dann der Industrie damit zu kennzeichnen, dass man auch geschäftlich denkt, ne? Und dass das einen Wert hat. Allerdings gerade im Pharmabereich mag die Pharmaindustrie nicht, wenn Sachen schon so frühzeitig patentiert sind, weil so ein Medikament zu entwickeln dauert ja auch eine geraume Zeit, ne? Also im Schnitt 5 bis 10 Jahre, je nachdem in welcher Indikation. Und dann bleibt nicht mehr genügend Patentlaufzeit übrig, um am Ende des Tages die langfristige Entwicklung, die ja auch ihre Zeit kostet, dann noch genügend Zeit zu haben, um Gewinne, also einen Gewinn, den Return of Investment, das, was man investiert hat, wieder herauszuholen über den Produktverkauf. Das heißt, die andere Variante, seine Entwicklung zu schützen, ist dann die Geheimhaltung, die man da vielleicht vorher bevorzugen sollte, ne? Und dann macht man halt vertragliche Vereinbarungen mit den Industrievertretern, Geheimhaltungsvereinbarungen, um denen die Chance zu geben, ihre Entwicklungskandidaten dann so spät wie möglich oder andersrum so früh wie nötig, ne? Und das sind meistens vor den klinischen Studien patentieren zu können, ne? Und nicht schon im Vorfeld Patentlaufzeit zu haben, die einem einfach nur davon rennt.
Ja, also ich weiß nicht, wie entwickelt das IP-Wissen unserer Hörerschaft ist, aber ich würde nur gern aufgreifen, was du gerade gesagt hast über die Prioritätsanmeldung. Das ist nämlich eine spezielle Form der Patentanmeldung. Da ist der Hintergedanke der, dass speziell in der Wissenschaft, in der Forschung oft ein Publikationsdruck besteht. Ja, also ich muss natürlich auch akademisch meine Kilometer auf die Straße bringen. Und deswegen ist die Idee bei der Prioritätsanmeldung, bevor ich diese Publikation mache, kann ich eine vereinfachte, verbilligte und sozusagen von der Bearbeitungsdauer her verkürzte Patentanmeldung einbringen, die dann wie ein Zeitstempel wirkt. Also ich habe die Priorität dieser Anmeldung. Ab dem Zeitpunkt gilt eben meine Erfindung als die erste. Aber der Ausbau zu einer richtigen Patentanmeldung, der kommt dann an einem späteren Zeitpunkt. Und wie du schon gesagt hast, Angela, kann das eine gute Strategie sein, je nachdem, wohin die Reise geht. Aber das Wichtige ist, dass man eine Strategie hat.
Darf ich da nochmal eine Rückfrage stellen, weil mich das natürlich auch interessiert als Forscherperspektive. Heißt das dann, nachdem ich die Prioritätsanmeldung geschalten habe, dass ich dann publizieren darf?
Genau, ja. Also dann wirkt diese Publikation nicht neuheitszerstörend. Ja, weil dann ist die Priorität festgelegt damit, dass die Anmeldung erfolgt ist.
Und welchen Nachteil hat dann so eine Prioritätsanmeldung im Gegensatz zu einer normalen Anmeldung? Also das hört sich ja schon nach einem vereinfachten Verfahren an.
Ja, aber es ist nur ein vorgeschaltetes Verfahren. Also man hat ein Jahr Zeit und in diesem Jahr kann man sich dafür entscheiden, diese Prioritätsanmeldung zu einer vollwertigen Patentanmeldung auszubauen. Also den zusätzlichen Dokumentationen und Gebührenzahlungen kann man sich nicht ganz entziehen. Das kommt dann an einem späteren Zeitpunkt. Das ist einfach nur die Möglichkeit, Zeit zu gewinnen.
Ja, sehr interessant.
Ja, die Prio-Anmeldung, die das Patentamt vor ein paar Jahren gestartet hat, das ist im Prinzip im internationalen Bereich, kannte man das schon aus den USA, nannte sich Provisional, ne? Und das ist eine preiswerte Variante, die ist gar nicht so teuer, ne?
50 Euro
kostet die, um mal was zu sichern, von dem man noch nicht weiß, ob man das später überhaupt patentieren will. Aber um das Risiko rauszunehmen und dann öffentlich damit einherzugehen, ne? Also auf Konferenzen zu fahren oder auch mit einer Industriefirma zu reden. Und da ist die Prio eine ganz gute Variante. Und wenn man nichts tut, nach 12 Monaten geht die auch wieder unter. Also dann ist es, als ob das nie publiziert wurde, das Patent, aber eine normale Patentanmeldung ist dann schon im Prozess, der gut positioniert ist und der dann gestartet wird, wenn man sich sicher ist, dass man das Patent wirklich anmelden und auch fortführen möchte, ne? Also die Prio ist mehr oder weniger so ein Instrument, um erstmal einen ersten Schritt zu tun, was abzusichern. So würde ich das unterscheiden. Wir empfehlen das vielen Jugendlichen auch, ne, die ihre Diplomarbeiten gemacht haben und gesagt, wenn ihr nicht wisst, ne, ob ihr damit überhaupt weiterarbeiten wollt oder ob da vielleicht was ganz Tolles bei rauskommt, später mal macht mal eine Prio-Anmeldung, ne.
Also das hört sich nach einem sehr interessanten Instrument eben auch besonders für Forscherinnen, für Forscher an, ja, dass man Zeit gewinnt. Aber durch ein Patent lässt man sich ja dann, also wenn man jetzt wieder zurückkommt zu den normalen Patentanmeldungen, Raffaella, da hast du gesagt, man muss ja wirklich komplett alles offenlegen. Also das ist ja quasi dann, da lässt man sich ja schon ziemlich in die Karten schauen. Das mag auch nicht jeder machen, oder?
Mhm. Also ja. Genau, das stimmt. Also ich finde, man sieht auch schön irgendwie jetzt an unserem Prio-Beispiel, das ist die Grundfunktion des Patents. Also Wissen ist ein schwieriges Produkt, weil wenn ich mein Wissen verkaufen will, dann wird mich der Käufer als allererstes fragen, naja, was weißt du denn? Und wenn ich das dann offenlege, dann ist mein Wissen nichts mehr wert, weil es öffentlich und er braucht mich nicht mehr und er wird es nicht kaufen. Und wenn ich es nicht offenlege, dann wird er nicht wissen, ob er es überhaupt braucht und wird es auch nicht kaufen. Und das Patent ist das Instrument, das hier die Brücke schlagen kann. weil ich gegen die Offenlegung dafür die Kontrolle über diese Erfindung habe.
Da muss man aber dann abwägen, wann ist es jetzt sinnvoll, ein Patent anzumelden und wann ist es sinnvoller, vielleicht da überhaupt nichts zu sagen. Ja? Also was sind denn die Überlegungen von Unternehmen? Manche entscheiden sich ja auch ganz bewusst gegen ein Patent. Was sind dann da die möglichen Gründe?
Die Offenlegung ist das, was Unternehmen sehr wohl schon von Anfang an ganz genau bedenken. Es gibt Sachen, die möchte ich nicht veröffentlichen. Das sind Methoden, Verfahren, wie ich ein Produkt herstelle zum Beispiel. Die will man nicht jedem mitteilen, ne? Wenn dann Tipps und Tricks dabei sind, wie Sachen konkret gemacht werden, möchte man die eher geheim halten. Das heißt, die sind dann auch nicht Gegenstand von Patenten, sondern die werden als Trade Secret sicher verwahrt und zugangsberechtigt eingeschlossen in den Firmen, ne? Wie zum Beispiel das Coca-Cola-Rezept. Oder anderes dieser Art. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Firmen überlegen sich eben sehr genau, zu welchem Zeitpunkt sie ein Patent anmelden. Ich möchte noch einen Satz zu Prio sagen und nachschieben. Bei der Prio ist es auch nötig, dass man so viel Beschreibung, ne, seiner eigenen Erfindung hinterlegt beim Patentamt, damit dann später ein Patentanwalt genügend Material hat, um ein vernünftiges Patent daraus zu stricken. Und das Gleiche ist wichtig, wenn man überlegt, welchen Zeitpunkt habe ich genügend Daten, habe ich genügend Relevanz, um ein Patent anzumelden. Das macht man erst dann, wenn wirklich das marktreife Produkt ausreichend genug entwickelt ist. Und das ist die große Schwierigkeit, deswegen ist es eben auch nicht trivial, ein Patent anzumelden, dass der Unternehmer in die Zukunft vorausschauen muss. Der Unternehmer muss sein Geschäftsmodell so gut kennen, dass er in der Lage ist, das zukünftige Ziel, nämlich das Ziel, welchen Kundennutzen will ich treffen und warum kauft dann später der Kunde mein Produkt im Gegensatz zu anderen Produkten am Markt? Und diese Eigenschaften, diese Produktmerkmale sind ganz konkrete Produktmerkmale und das stellt sich in der Zukunft erst heraus, wenn ich Produkte entwickle, ne? Ob die wirklich am Markt so einschlagen und warum der Kunde dann zugreift. Aber ich muss jetzt schon darüber nachdenken im Vorfeld, welche Merkmale ich schützen möchte, mit welchen Schutzrechtsinstrumenten, ne? Und wenn wir über Patente nachdenken, dann sind es die Schutzrechtsansprüche, die Claims, die ich dann schon zielgenau formulieren muss, damit die später ins Ziel treffen. Und diese Merkmale, die den Kunden die Kaufentscheidung ermöglichen, ne? Also warum der Kunde meine Produkte kauft, die sind zu schützen. Und man will auch nicht, dass andere Firmen ähnliche Produkte mit den gleichen Merkmalen dann auf den Markt bringen, weil, wie gesagt, Patente sind Verbietungsrechte und damit kann ich der Konkurrenz verbieten, mit dem gleichen Produkten Geld zu verdienen, mit denen ich auf den Markt gehen will, ne? Und das gibt mir die Möglichkeit, die Preise zu bestimmen. Weil wenn kein Konkurrent am Markt ist und ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, habe ich die Preishoheit und kann Premiumpreise für meine Entwicklungen, meine Produkte erhalten. Während wenn Konkurrenz da ist und ich niemandem was verbieten kann, dann rittere ich um die niedrigsten Preise, ne, im Markt. Und das ist das, was man verhindern will. Und das ist das, was Unternehmen sich überlegen.
Aber ist es nicht auch ein Kostenfaktor, eben diese Plagiate auch zu jagen? Also wenn ich jetzt das Patent habe auf eine Entwicklung, auf eine Erfindung, ich lege sie offen, dann gibt's aber jemanden oder der das kopiert. Da muss ich auch erst einmal dann drauf kommen, dass es jemand tut. Ich muss es ihm nachweisen und ich muss es einklagen.
Genau, das ist das.
Das ist halt ja auch, aber ein nicht zu unterschätzender, also es ist ja teuer, ja? Also das zu monitoren, zu schauen, was jemand anderer irgendwo auf der Welt vielleicht daraus gemacht hat ohne Erlaubnis, ohne mir quasi mein Patent oder meine Rechte abzugelten. Wie sieht's denn in diesem Fall aus?
Das ist das Ziel eines Patentes, ne? Und wenn ich ein Patent angemeldet habe und bekomme das dann erteilt, ne, mhm, ist auch noch die Schwierigkeit, ne? So eine Patenterteilung, die dauert so im Schnitt 2 bis 3 Jahre nach der Anmeldung, ne? Hat man die dann. Das heißt, man muss wieder in die Zukunft vorausschauen denken. Mhm. Und wenn dann die Erteilung da ist, dann kann ich gegen Verletzer vorgehen. Ich schaue mir natürlich den Markt schon an, wenn ich meine Produkte entwickle und wenn ich mein Patent angemeldet habe, dann schaue ich schon, wer ist die Konkurrenz, mit welchen Produkten gehen die auf den Markt, ne? Und ich habe die schon gespottet. Und wenn dann das Patent erteilt wird, dann habe ich die Möglichkeit, mein Recht durchzusetzen. Und dazu ist ein Patent da, zu nichts anderem. Das heißt, in Patentanmeldung mache ich und weiß dann schon, dass ich diese Hausaufgaben tun muss und dass ich auch die Kosten, die damit einhergehen, stemmen können muss. Das ist das Thema.
Das muss ich mir dann eben vorher überlegen.
Das muss man sich vorher überlegen, sonst macht Patent eigentlich keinen Sinn.
Weil das habe ich nämlich auch schon von Unternehmen gehört, die sich bewusst eben gesagt haben, wir machen das nicht, weil sie dann zu dem Schluss gekommen sind, das rentiert sich nicht oder das können sie nicht leisten, das dann auch nachzuverfolgen. Also aus rechtlicher Perspektive, ja. Also das muss man dann halt auch die Balance finden, oder?
Natürlich, es ist alles ein Abwägungsprozess und die Rechtsdurchsetzung ist natürlich ein Thema, selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, diese Handhabe dann im Petto zu haben, auch rechtlich dagegen vorgehen zu können, wenn Nachahmer sich anbahnen, ist eine Möglichkeit, die man vielleicht jetzt nicht von vornherein ausschlagen wollen würde. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass Patente eben viele, also du hast auf jeden Fall recht sozusagen in der Essenz des Patents, das ist die Grundaufgabe des Patents, das ist die Essenz des Patents, aber im wirtschaftlichen Zusammenwirken gibt es viel mehr Funktionen von Patenten eben in Form von Lizenzen und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch ganz interessant, ja, zu sehen, wie unterschiedlich Patentstrategien sein können, wie unterschiedlich sie eingesetzt werden können. Und ein interessantes Beispiel ist da Tesla und Elon Musk. Mhm. Der hat vor kurzer Zeit verlautbart, dass es einen Strategiewechsel gibt bei der Technologiestrategie und dass jetzt Patente freigegeben werden an die Mitbewerber. Die Idee dahinter ist eben genau die gegenteilige Idee, dass man nämlich will, dass die Mitbewerber mehr Elektroautos produzieren, dass die Batterietechnologie von Tesla mehr angewandt wird, damit sich der Kundenstab erweitert und damit dann auch die Komplementärtechnologien, nämlich diese Batterieladestellen, ausgebaut werden. Weil nur so kann sich dieses Produkt auf Dauer durchsetzen. Und Elon Musk, ja, denkt da eben, dass der Vorteil für die Mitbewerber sich dadurch ausgleichen wird, dass der Kundenstab als Ganzes wächst.
Ja, spannend, ja. Mhm. Auch zum Teil ein Pokerspiel, oder?
Absolut.
Das sind pure Geschäftsstrategien.
Okay.
Aber auch aus Sicht eines kleinen Unternehmens, ne? Ich kaufe diese Sichtweise oder ich möchte mich eigentlich auch dagegen wehren, dass man sagt, man meldet keine Patente an, weil einem die Nachverfolgung der Verletzungen zu aufwendig ist, ne? Und man nicht glaubt, dass man genügend finanzielle Ressourcen dafür hat. Das ist am Ende vielleicht ein Problem, ne? Aber am Anfang macht es schon sehr viel Sinn, als Unternehmer den Markt zu beobachten und auch zu registrieren, wenn die eigenen Schutzrechte verletzt werden. Und das heißt ja nicht, dass ich mich in erster Instanz immer mit den Verletzern vor Gericht streite, sondern das heißt als erstes, dass ich den Verletzer kontaktiere, ne? Und mit ihm mal kommuniziere. Und Patente sind Gegenstände der Kommunikation und des Androhens. Und Androhen reicht manchmal schon. Und dann kriege ich eine Vereinbarung mit dem Verletzer, die ganz weit weg von der Gerichtsverhandlung ist, sondern die vielleicht ein Vertrag oder eine Kooperation oder was auch immer zur Folge hat, ne? Und das können kleine Firmen mindestens genauso gut umsetzen, vielleicht sogar noch besser, weil sie flexibler sind, ne?
Ja, ich glaube auch ein weiteres gutes Beispiel in dem Zusammenhang, das auch inzwischen jeder und jede kennt, ist BioNTech. Also BioNTech als klassisches KMU, deutsches KMU, hat einfach schon seit Jahrzehnten die Patente an der mRNA-Technologie akquiriert. Und das war ein Hauptgrund für die Kooperation mit Pfizer. Und Pfizer bringt in diese Kooperation natürlich die Produktionsbedingungen, die den Kundenkreis, die die Erfahrungen im Vertrieb von Massenprodukten. Aber BioNTech konnte sich hier eine Hauptstellung auch erarbeiten, dadurch, dass die Erfindungen abgesichert waren.
Passiert das eigentlich häufiger, dass aus Versehen einfach mal so ein Patent verletzt wird? Also habt ihr damit zu tun?
Was passiert ist, dass Firmen, die Technologien entwickeln oder Produkte auf den Markt bringen, sich nicht ausreichend genug damit beschäftigen, ob sie Rechte Dritter verletzen. Das ist ziemlich häufig der Fall und unsere Unternehmen, also zahlreiche von unseren Unternehmen, mit denen wir in Beratungen zu tun haben, die sind sich dessen nicht bewusst. Gerade im digitalen Zeitalter ist es schnell mal der Fall, dass man Schutzrechte von anderen verletzt, ohne dass es einem bewusst ist. Und man muss seine Verfahren, seine Technologien, seine Produkte dahingehend betrachten, ob man mit bestimmten Teilen die Schutzrechte anderer verletzt, weil die können dann, wenn man selbst Geld damit verdient und so lange warten diejenigen auch, ne, können dann mit Schadensersatzforderungen an einen herantreten. Und so haben sich die Zeiten heutzutage geändert. Und ich glaube, das ist noch eine viel größere Gefahr, die ein Unternehmen sozusagen treffen kann, wenn sie nicht nachschauen, welche Patente Dritter sie mit ihren eigenen Entwicklungen verletzen würden. Das muss man von vornherein bei F&E-Entwicklungen in Unternehmen immer mitbedenken. Und da sind IP-Manager gefragt, derartige Recherchen durchzuführen. Mindestens genauso wichtig wie Patentfähigkeitsrecherchen zu machen.
Ist es, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Forschungsthema, Forscherinnen und Forscher, wenn Sie ein Patent anmelden, müssen Sie dann auch gleich gründen oder können Sie auf dem Patent sitzen und warten, bis jemand anderes verwendet? Also ich gerade aus der Perspektive der Forscherinnen und Forscher, wie ist das denn so organisiert oder wie funktioniert das ganz konkret jetzt auf Unis, auf Forschungseinrichtungen? Müssen die Forscher die Institute verlassen und gründen oder können sie einfach auch weiter forschen und warten, bis jemand anderer was aus dem Patent macht?
Also ich kann nur von meiner persönlichen Geschichte erzählen. Bei mir haben Patente immer nicht so eine große Rolle gespielt, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war es viel eher so, einerseits, wie wir eh vorher schon besprochen haben, dass schnell viel publiziert werden soll, weil man dadurch seine wissenschaftliche Reputation auch stärkt. Also es war eher so ein Publizieren, 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 weil sonst publizieren andere vorher. Dann würde ich auch sagen, sind unsere Forschungsprojekte auch oft aus öffentlichen Geldern finanziert, also ACR-Finanzierungen, FFG-Finanzierungen. Und das ist ja Geld, das aus der Öffentlichkeit kommt. Und da aus meiner Forscherinnenperspektive will ich ja auch eigentlich die Daten, die wir dann mit den öffentlichen Geldern bezahlt generieren, auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, ich publiziere sie dann ja auch gerne und erzähle ja auch gerne von meiner Forschung. Also da habe ich den Zugang selbst zu Patenten eigentlich noch gar nicht so gefunden und finde es deswegen ganz spannend, was ich heute alles Neues erfahre.
Mit einem Patent stellt man die Daten und Ergebnisse seiner Forschung auch der Öffentlichkeit zur Verfügung und liefert noch zusätzlich einen kommerziellen Wert für die Forschungseinrichtung, mit der die Forschungseinrichtung Geld lukrieren kann für weitere Forschung. Ne? Und das ist das, was zum Beispiel im Uni-Invent-Programm, was 2002, glaube ich, gestartet ist, beabsichtigt wurde, ne, dass man Technologietransferzentren in den Forschungseinrichtungen, vorwiegend in den Universitäten, etabliert hat und auch einen ganz klaren Prozess der Erfindungsmeldung und des Umgangs mit Erfindungen aufgesetzt hat. Ne. Das heißt, es gibt das Universitätsgesetz und da hat eine Universität dann, nachdem ein Forscher, so er der Meinung ist, er hat eine Erfindung getätigt, die patentfähig ist, die hat dann eine bestimmte Frist, das sind in den Universitäten 3 Monate und sonst 4 Monate, die Forschungseinrichtungen sich melden können und diese Erfindung aufgreifen und patentieren können. Und dann übernimmt die Universität mit ihren Technologietransferzentren die Aufgabe, das zu patentieren, zu recherchieren und den Wert dessen so ein bisschen herauszuarbeiten und auch potenziellen Interessenten anzubieten. Und das sind die Industriefirmen. Ne? Und der Vorteil für den Forscher selber ist dann wiederum, dass er zu guten Industriekooperationen kommen kann. Und wichtig ist, und das ist der letzte Satz in dem Zusammenhang, wenn man einmal eine Patentanmeldung gemacht hat, eine Prio-Anmeldung, ne, dann hat man ein Jahr Zeit, das Prioritätsjahr, um dann sich zu entscheiden, ob man eine internationale Anmeldung macht oder in welche Länder man weitergeht. Ne? Aber die Zeit sollte man bitte nicht verstreichen lassen, auch als Forscher nicht, sondern als Forschungseinrichtung nicht, sondern man muss gleich, nachdem man das Patent zum Patentamt getragen hat, anfangen, Kunden, Interessenten für dieses Patent zu suchen. Und das machen gute Forschungseinrichtungen wie die ETH Zürich, machen das ganz massiv. Ne? Die haben kaum PCT-Anmeldungen, die haben schon kaum, also fast keine Nationalisierung, die richtig teuer werden, sondern die verpartnern ihre Patente vorzugsweise im Prioritätsjahr. Und das ist das Ziel, was eine Forschungseinrichtung eigentlich verfolgen sollte. Also nicht weglassen, nicht sein lassen, den kommerziellen Wert umzusetzen in Form eines Patentschutzes zum Beispiel, sondern das mitzunehmen und dann Interessenten aus der Industrie zu finden, möglichst bald, die ein Interesse daran haben und das Ganze kommerziell weiterführen.
Ich würde gerne auf zwei Punkte davon eingehen. Einerseits mit den Nutzen für die Industrie. Also wir als OFI sehen uns ja als angewandte Forschungseinrichtungen. Das heißt, wir forschen ja mit der Industrie. Sprich, wir patentieren jetzt weniger. Aber natürlich versuchen wir, die Industrie dabei zu unterstützen, ihre Sachen zu patentieren. Und ein Beispiel, das sicher auch die Rita ganz gut kennt von der ACR, ist sicher die Firma Pocket Sky. Und ein Kollege von mir war da involviert, weil da geht's um eine Lichttherapiebrille. Und das OFI hat dabei zum Beispiel geholfen, die Materialauswahl für diese Brille zu treffen und die wurde dann auch patentiert und war auch beim ACR Startup Preis 2017, glaube ich, Rita.
Richtig. Genau, ja.
Genau. Also wir verstehen uns da halt als Forschungseinrichtung für die Industrie, die eben bei Patenten unterstützt. Und auf den zweiten Punkt, den ich gerne eingehen würde, ist die Patente im Zusammenhang mit Universität. Ich finde das ganz spannend, was du erzählst, weil aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich glaube, von meinem Bachelor bis zu meinem Doktorat, es ist kein einziges Mal das Wort Patent in meinem Studium überhaupt gefallen. Aber ich komme auch aus einem sehr Grundlagenforschungs-Background, wo das vielleicht auch nicht so eine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, man braucht es viel mehr. Also ich würde sagen, da haben die Universitäten noch eine vielleicht noch ein bisschen aufzuholen, zumindest aus dem Background, wo ich komme, weil ich glaube, der Bezug zur Wirtschaft, der wird immer notwendiger und da haben die Fachhochschulen vielleicht den Universitäten schon was voraus.
Ja, ich glaube auch ein sehr gutes Beispiel in dem Zusammenhang, auch wieder Beispiel Corona-Impfstoff. Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca ist ja ein Oxford-Präparat. Und das zeigt, glaube ich, sehr gut, wir haben vorher geredet von Technologietransfer. Was ist denn Technologietransfer? Das bedeutet einfach nur, die Erfindung, die wissenschaftliche Erkenntnis auf den Markt zu bringen, sodass daraus ein Produkt entstehen kann, das auch breitflächig anwendbar ist. Und der Impfstoff, dieses Präparat, das da von Oxford entwickelt wurde, hätte natürlich nie von dieser Universität in diesem Ausmaß produziert werden können. Da fehlen die Produktionsstätten, da fehlt das Know-how, das ist ganz klar. AstraZeneca konnte das und deswegen ist es auch zur Vereinbarung gekommen, dass der Impfstoff eben non-for-profit, nicht für Profit vertrieben werden soll. Das heißt, was will ich sagen? Ein Patent zu besitzen, auch jetzt sagen wir für den individuellen Erfinder, die individuelle Erfinderin, ist keine Einwegstraße. Ich kann ein Patent haben und selber darauf bestehen, dass es frei zur Verfügung steht, einen Patentpledge machen, das in einen Patentpool hineingeben, sagen, ich verlange von bestimmten Organisationen, die das für bestimmte Zwecke verwenden, eben kein Geld. Ja, auch das ist möglich.
Das ist der Vorteil von Schutzrechten. Weil ich muss erstmal was besitzen, um dann bestimmen zu können, was damit werden soll, ne? Und durch die Schutzrechte, durch Patente, durch Urheberrecht, ne, mache ich mir Sachen zu eigen. Ne? Das ist der rechtliche Titel, mit dem ich mein Eigentum definiere. Und dann kann ich bestimmen, was damit wird. Und dann kann ich es verschenken. Aber ich kann nur verschenken, was ich besitze. Und deswegen stimme ich dem zu, ne? Was die Raffaella gerade gesagt hat, das ist nämlich genau das, wie man als Forscher auch verstehen muss, wozu diese Schutzrechte gut sind.
Wenn wir jetzt nochmal zum Transfer, Wissenstransfer, Technologietransfer zurückkommen, das, was die Lisa, denke ich, auch gesagt hat, das höre ich auch von anderen Forscherinnen und Forschern oder auch von teilweise von Universitäten. Da sind manche sicher schon sehr weit, aber ich glaube, so strukturell gefördert wird es in Österreich einfach noch wenig, oder? Diese Patentierung mit tun. In deinem ganzen Masterstudium auch nicht damit in Berührung gekommen bist, ja, und vor allem auch grundlagenforschungsorientiert, ja, dass man da zu wenig noch ansetzt, ja, dass es da vielleicht mehr solche Stellen braucht, Anlaufstellen, Beratungsstellen, vielleicht auch schon für Studierende, für Tätige an den Universitäten. Also das ist auch eine Frage, die ich vorbereitet habe für heute. Gut, dass wir da so auch so hinkommen. Eben braucht es da mehr in der Ausbildung Aufklärung. Nein. Also, du schüttelst den Kopf, Angela.
Es gibt ja diese Wissenstransferzentren, ne, die drei in Österreich. Ja.
Aber die kennen so wenige anscheinend.
Also, sagen wir mal so, die Verantwortlichen in den Universitäten, ne, die Technologietransferzentren, die kennen die schon. Ich gebe zu, dass so außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ein bisschen weniger strukturell aufgehoben sind als die Universitäten. Die Fachhochschulen haben wir mittlerweile auch ganz gut informiert. Ne.
Ja.
Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, was ich ja super finde, ist die IP Academy vom Patentamt. Ne? Die kann ja jeder eigentlich nutzen. Ne?
Ja.
Und da kriegt man das Allgemeinwissen, was man braucht, und die Struktur, die in der eigenen Einrichtung dazugehört, die ist zumindest in den großen Forschungseinrichtungen ist die sehr bekannt. Ne? Also mir ist jetzt, es ist vielleicht dann, je nachdem, welcher Institutschef seine Studenten und Doktoranden wie unterrichtet oder wie informiert, ne, ist vielleicht unterschiedlich. Aber die institutionellen Einrichtungen an den Universitäten wissen Bescheid. Die kennen das Universitätsgesetz sehr genau und wissen, wie man Erfindungen meldet. Und was man damit tut, und die Technologietransferzentren wissen auch, was man damit tut. Also es ist, und die sind dann noch organisiert in den Wissenstransferzentren in den dreien in Österreich, also Süd, West und Ost, ne? Und damit sind sie eigentlich ganz gut aufgehoben. Die kümmern sich dann um die Vermarktung oder um die Verwertung der Patente.
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist ein bisschen der springende Punkt. Da muss man, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden, nämlich die Technologietransferzentren auf der einen Seite, die sich eben um die Verwertung kümmern, wo es auch um die Frage geht, werden Spin-offs gegründet, also Unternehmen, die eben direkt an universitäre Forschung anknüpfen. Und da hat Österreich, glaube ich, wirklich sich sehr verbessert in den letzten paar Jahren. Weltweit kennen das Universitäten schon seit den 70er Jahren. Bei uns ist das, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren angelaufen. Und das andere, das, was du angesprochen hast, ist die Bildung in diesem Bereich. Und da merken wir auch, dass es eine große Spannbreite gibt. Also es ist eventuell an technischen Universitäten weiter verbreitet als an anderen Universitäten. Ich kann von mir selber sprechen. Ich habe Jus studiert, und in meinem Jus-Studium war das eine Fußnote, also geistiges Eigentum. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das eben auch im Kontext, in einem größeren Kontext zu sehen, weil und der Wandel hin zu einer Wissensökonomie, der ist eben im vollen Gange. Ja, das ist etwas, was sich speziell, wenn man schaut, in den letzten 10 Jahren ganz massiv vollzieht. Also wir sehen eben der Gesamtanteil immaterieller Vermögensgüter an Investitionen, ja, am BIP, ist von 2012 von 9% bis 2022 auf 24% gestiegen. Mhm. Gleiches mit den Absolutzahlen, also die Bruttoinvestitionen in geistiges Eigentum konkret, 2012 bei 14 Milliarden, 2022 bei 25 Milliarden Euro. Also wir sehen einfach, das ist ein Wandel, der direkt vor unseren Augen gerade passiert, und die Universitäten müssen da mitschwimmen und müssen da viel mehr auch darauf antworten.
Ja, ich würde da gerne auch zustimmen und nochmal drauf eingehen, was du gesagt hast, Raffaella. Also ich finde auch, was ich mir wünschen würde von den Universitäten, ist wirklich das in ihre Lehre zu integrieren, auch die Angebote direkt an die Studierenden zu bringen, weil ich glaube, die erreicht es dann in letzter Konsequenz oft ein bisschen zu wenig. Und das geht, da geht es aber nicht nur um Patente, also ich glaube, da geht es um wirtschaftliche Themen generell, dass bei uns, also ich komme auch von der Hauptuniversität ursprünglich, also auch nicht von einer technischen Universität. Und ich glaube, da liegt der Fokus schon noch auf ganz anderen Dingen. Also gerade in der Grundlagenforschung geht es eben sehr viel um das Fach selber, aber um die Rahmenbedingungen, um die geht es nicht so viel. Und da würde ich mir wünschen, dass da, dass man sich da noch ein bisschen verbessert und ein bisschen mehr den Blick öffnet.
Ja, Angela, du wolltest doch.
Sicher ist es, also es ist sicherlich sehr unterschiedlich unter den Universitäten. Ich zum Beispiel habe nächsten Montag eine Vorlesung bei Bachelorstudenten der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ne? Und wir machen das schon seit Jahren und die haben auch Business-Vorträge. Ne? Das ist ein ganzer Block, wo es um die Wirtschaftlichkeit veterinärmedizinischer Entwicklungen geht. Und da gibt es, wir sind 2, 3 Vorlesungen, da geht es auch sehr um Patente. Ne? Und wichtig finde ich vor allen Dingen, wenn man entwickelt und forscht in Universitäten und Forschungseinrichtungen, sollte man parallel zu dem, was man selbst tut und die Ideen, die man selbst hat, immer in Patentdatenbanken rechtzeitig reingucken, weil 80% der Inhalte des Wissens liegt in Patentdatenbanken und nirgendwo sonst, nicht im PubMed. Und das ist das Problem, ne? Und mir ist es selber schon mal so gegangen, ich habe ja mal als Forschungschefin in einer kleinen Pariser Biotech 1,5 Jahre lang mit einer Forschergruppe an einer Technologie gearbeitet, die dann auch gut funktioniert hat. Und als sie funktioniert hat, habe ich mich dann hingesetzt und habe mal geschaut, ob das andere schon patentiert haben und habe festgestellt, oh, eine große Pharmafirma hatte das schon vorher patentiert. Ne? Wir hatten nur Glück, weil wir mit unseren Ergebnissen ein Stück besser waren als das, was die vorausgesetzt haben. Und da konnten wir unsere eigenen Patente noch oben drauf setzen. Also wir konnten unser System dann spezifisch patentieren. Ne? Das generelle Prinzip war schon vorweggenommen, aber das, was wir dann entwickelt hatten, war besser. Gott sei Dank. Aber wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir 1,5 Jahre lang Forschung indirekt in den Sand gesetzt, weil wir dann abhängig gewesen wären von dem Patent von dieser großen Firma. Und deswegen ist es so wichtig, rechtzeitig, ne, wenn man neue Ideen hat, bevor man da viel Zeit und Energie reinsteckt, lieber mal in Patentregistern zu schauen, ob das andere schon patentiert haben. Und das nächste ist, man kriegt auch Ideen. Ne? Also es gibt viel, was man da liest, wo man sagt, aha, das ist eine ganz andere Lösung. Ja, genau. Und dann kriegt man vielleicht, wenn man das liest, eine neue Idee, wie man es noch besser machen kann. Und deswegen ist das für Forscher schon sehr wichtig, dass man das mittut. Der Nachteil oder andersrum Schwierigkeit ist halt, dass die Patentsprache eine andere Sprache ist als die der Forscher. Also man braucht eine geraume Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Ne? Aber die Zeit ist es wert. Kann ihm nur empfehlen.
Ja, aber gut, dass wir reden und uns da Anregungen holen. Ich glaube, wir werden das vielleicht auch mal im ACR-Netzwerk in unserem mal ansprechen, beziehungsweise da vielleicht auch mal was anbieten. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe, hast du schon gesagt, Raffaella, also dieses wie heißt das? Prio-Anmeldung? Das ist ja sicher auch etwas, was für die ACR-Institute eine Möglichkeit wäre, sich da mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen und auch etwas Zeit zu verschaffen. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das zu machen. Gibt es für Institute wie die ACR-Institute noch andere Möglichkeiten, ihre Ideen zu schützen, wenn sie eigentlich so in dieser Zwischenposition sind? Sie unterstützen Unternehmen und patentieren eher weniger selbst. Gibt es da eigentlich so Möglichkeiten? Oder?
Also zunächst, weil jetzt schon angesprochen worden ist, die IP Academy, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen. Also die IP Academy ist eben eine Bildungseinrichtung direkt bei uns im Haus, im Patentamt. Wir bieten Online-Kurse an, gratis, für jeden und jede zugänglich. Auch Sommerkurse, wo das gesamte Thema geistiges Eigentum, also auch samt Marke und Muster, abgedeckt wird. Und jeder und jede, die sich da interessieren, bitte gerne. Mhm. Und was wir auch machen, ist, dass wir maßgeschneiderte Kurse anbieten. Also Wenn beispielsweise das ACR da Interesse hätte, schicken wir auch gerne Experten, Expertinnen hin. Gleiches mit den Universitäten. Zu deiner Frage. Also es ist ein bisschen schwierig natürlich, ja,
weil es so individuell ist, gell?
Ja, aber so wie ich jetzt das verstehe, das Vertragsverhältnis, das da vorliegt, ist das eben doch ein Auftragsforschungsverhältnis.
In vielen Fällen, ja. Mhm.
In diesem Auftragsforschungsverhältnis ist es so, dass quasi mit dem Honorar, das das Unternehmen festlegt, das Unternehmen auch quasi das Risiko übernimmt, kommt da jetzt ein Patent raus, kommt kein Patent raus, wird das anwendbar im Markt oder nicht. Und gemeinsam mit dieser Risikoübernahme kommt dann auch das Eigentum mit. Das heißt, die Erfindungen, die in diesem Rahmen entstehen, gehören dann auch wirklich dem auftraggebenden Unternehmer. Mhm. Und es ist dann eher sozusagen die Aufgabe des ACR, die auch dementsprechend zu übergeben. Und auch die Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen des ACR, die eine Erfindung machen, haben dann laut Patentgesetz die Pflicht auch, eine Erfindungsmeldung, ja, an das ACR zu machen, so dass das gut weitergegeben werden kann. Was man aber machen kann, ist eine Erfindernennung oder Erfinderinnennennung. Also das ist ein höchstpersönliches Recht, als Erfinder, Erfinderin genannt zu werden. Und auch das kommt natürlich mit gutem Ansehen, speziell in diesem Fachgebiet, und unter bestimmten Umständen auch mit einem Vergütungsanspruch. Aber das ist eine Sache, die muss man sich wirklich dann sozusagen genau ansehen. Was aber auf jeden Fall beim ACR verbleibt und bei seinen forschenden Instituten, ist das Know-how, das entsteht am Weg zur Erfindung natürlich. Also das ist natürlich das implizite Wissen, die Geschäftsgeheimnisse, die dabei entstehen, die kommen den Instituten dann zugute und fördern auch die Marktstellung und sind ein Wettbewerbsvorteil.
Ja, sind auf jeden Fall interessante Aspekte, die jetzt nicht nur für die ACR, sondern auch für viele private, kleinere Forschungseinrichtungen sicher interessant sind und wo eben dieses Thema noch nicht so gut beackert ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte jetzt nur noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde, gerade bei Patenten. Das ist das Thema, warum melden so wenige Frauen Patente an? Das ist interessant, weil es ist ja nicht in allen Ländern so. Österreich ist da wirklich ganz besonders schlecht aufgestellt. Nur 8% aller Patente werden von, also technischen Patente, werden von Frauen angemeldet. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Elisa, hast du deine einen Gedanken dazu?
Ja, also ich denke, es kann daran liegen, dass Frauen halt im naturwissenschaftlichen Bereich, vielleicht jetzt nicht so viel in der Biologie, aber gerade schon in Physik, Chemie unterrepräsentiert sind und dann natürlich auch in Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Und dann kommt es vielleicht gar nicht dazu, dass sie in die Position kommen, überhaupt ein Patent anzumelden oder vielleicht sich das auch gar nicht so zutrauen, sich ein Patent anzumelden. Und ich glaube, was es da braucht, ist wahrscheinlich spezifische Frauenförderungsprogramme. Mhm. Aber ich will mit einem positiven Beispiel abschließen in der Richtung. Ich mache ja gerade beim FFG Leadership-Programm mit, das ja auch durch die ACR ermöglicht wurde. Und eine frühere Teilnehmerin von diesem Leadership-Programm, die Magdalena Teufner-Kabers, ich weiß nicht, ob dir die was sagt, Rita, die war kürzlich mit mir beim ÖGOT-Umweltpreis nominiert, die hat ein Patent angemeldet, und ja, zwar Anfang 2023, und da soll es darum gehen, dass dass CO2 verwendet werden soll, um Chemikalien zu produzieren. Super. Und das finde ich ja mal schön, und da finde ich es mal schön, dass man sieht, dass aus so einem Programm, also FFG ja Leadership-Programm, dann das Empowerment erwachsen kann, dass man auch in so eine Position kommt und das dann auch durchzieht.
Ja, das ist eine schöne Idee, ja. Also das wäre sehr wünschenswert, vielleicht für dich auch dann einmal in der Zukunft. Ja. Raffaela, kannst du dir irgendwie einen Reim drauf machen auf diese Zahlen oder wie?
Ja.
Also was kann man auch dagegen tun? Ja,
ja, also die Zahl kommt aus einer Studie des Europäischen Patentamts, wo unter 38 Mitgliedstaaten, also noch mehr als in der EU, die weibliche Beteiligungsrate im Patentgeschehen gemessen worden ist. Und es ist tatsächlich so, dass Österreich unter diesen 38 Mitgliedstaaten den letzten Platz belegt. wir sind in guter Gesellschaft, wenn man so will. Also Deutschland und Luxemburg sind nicht weit von uns entfernt. Der Durchschnittswert in Europa liegt bei 13%. Und damit ist Europa aber auch wiederum nicht an erster Stelle. Also in China liegt die Beteiligungsrate von Frauen bei 28%. Ja, also gut. Etwas, was wir speziell in Österreich sehen, ist, es gibt Faktoren, die begünstigend wirken dafür, dass Frauen Patente anmelden. Das ist erstens, wenn Frauen an Universitäten tätig sind, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass sie Patente anmelden, als wenn sie in der Industrie tätig sind. Ja. In Österreich kommen aber nicht so viele Patentanmeldungen von Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern, was unsere Quote drückt. Zweitens, es macht einen großen Unterschied, in welcher Disziplin, also in welchem technischen Gebiet angemeldet wird. Da ist es so, dass es den höchsten Anteil an weiblichen Erfinderinnen tatsächlich im Bereich Chemie gibt. Und auch im Bereich Chemie meldet Österreich im Vergleich zu anderen Ländern nicht so viel an, sondern vielmehr in sehr männerlastigen Sparten wie Elektrotechnik und Maschinenbau. Jetzt ist es aber leider Gottes alles keine Ausrede, weil wir tatsächlich in jedem Bereich unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Also auch in der Chemie liegt der Durchschnitt der Europäische bei 22 und wir sind gerade mal bei 17%. Gleiches durch alle Sparten durch. Wir wissen auch, speziell in Österreich, dass Frauen, die Forscherinnen an Universitäten sind, bei gleicher Publikationsleistung 40% weniger patentieren als Männer. Und der Grund dafür ist natürlich strukturell. Da gibt's ganz viele Gründe, aber ein zentraler Grund ist sicher Netzwerke. Frauen haben viel weniger Netzwerke zur Industrie, die natürlich dann die Patentierung fördert. Frauen sind, genau wie du es schon gesagt hast, Frauen sind viel weniger oft in Führungspositionen. Auf einem Patent draufzustehen ist natürlich schon auch etwas Prestigereiches, das dann viel mehr den Führungspersonen im Team zugute kommt. Wir versuchen uns dieses Themas jetzt wirklich anzunehmen, dieses gesamte Jahr. Wir haben dazu eine Umfrage gestartet, werden dazu eigene Policy Briefs entwickeln. Wir haben eigene Kurse, auch IP von Frauen für Frauen, sozusagen im geschützten Rahmen, wo man auch wirklich alle Fragen stellen kann, ohne irgendwie Bedenken zu haben, von den männlichen Kollegen gegängelt zu werden. Mhm. Wir wollen aber auch insbesondere auf Positivbeispiele hinweisen, weil genau wie du sagst, selbst wenn Frauen dann mal patentieren, ganz oft bekommen sie nicht die Anerkennung, die ihnen eigentlich gebührt für ihre Erfindungen. Mhm. Und dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen freut es mich auch ganz besonders, dass du gleich mit einem konkreten Beispiel dahergekommen bist.
Ja, perfekt. Wir versuchen auch in der ACR eben diese Frauennetzwerke wirklich ganz stark voranzutreiben und auch die Frauen und die Forscherinnen mit eben Stakeholdern und Vertreterinnen und Vertretern von der Industrie und auch Interessensvertretungen und so weiter zusammenzubringen, ja, weil es werden auch immer wieder Frauen für verschiedenste Positionen gesucht und das finden wir auch einen wichtigen Ansatz, hier diese Netzwerke weiter auszubauen. Wir sind jetzt mit der Zeit schon etwas fortgeschritten. Ich würde euch nur vielleicht bitten, zu einem Schlusssatz zum Thema Forschung als Indikator für Impact. Was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern denn mitgeben wollen als Appell, so quasi, in welche Richtung soll es gehen?
Also mein Appell wäre, denkt euch eine Strategie aus. Das ist das Wichtigste. Patente sind nicht die Lösung aller Probleme, aber sie können sehr nützlich sein. Und das Wichtige ist, mit offenen Augen ranzugehen und strategisch vorzugehen. Und dazu braucht man alle Informationen.
Ja, dem mit offenen Augen würde ich mich gern anschließen. Ich habe heute mehr Patente gelernt als in meinem ganzen Studium. Also ich glaube, wir müssen unseren Blick öffnen und müssen, wie schon gesagt, viel mehr wirtschaftliche Themen in unsere Studien bringen. Und das war sehr wichtig, denke ich.
Mhm. Doch so vom Mindset her, oder? Ja. Angela, hast du auch noch einen Schlusssatz?
Ja, ich möchte die Forscherinnen und Forscher dazu einladen, Patentdatenbanken zu besuchen und auf ihren Gebieten bitte anzuschauen, was die anderen denn tun. Ne? Und was auch ganz smart ist, wenn man sich dann mal irgendwo bewirbt bei so einer Industriefirma und weiß schon, was die patentieren, hat man garantiert einen Vorteil, in, oder den anderen Bewerberinnen herauszustechen. Also insofern viel Spaß beim Recherchieren. Es passt nicht, die Seite des Europäischen Patentamtes ist eine tolle Seite.
Ja, sehr schön, ja. Dem schließe ich mich an. Also ein bisschen auch der Blick über den Tellerrand. Ich glaube, das begleitet uns auch die letzten Folgen unserer Podcasts immer wieder so, dass der Sprung ins kalte Wasser einfach mal probieren und sich selbst auch für diese Dinge zu interessieren und nicht so zurückhaltend zu sein, ja, was auch Frauen oft besonders sind. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich denke, wir haben für uns als außeruniversitäre Forschungseinrichtung auch da ein bisschen Anregungen mitnehmen können, die wir sicher auch in unser Netzwerk weitertragen werden. Also vielen, vielen Dank dafür, für eure Perspektiven und Sichtweisen. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche noch einen schönen Tag und beim nächsten Mal bitte wieder einschalten, wenn es um das Thema Standardisierung geht. Auch nochmal so ein sehr spannendes Thema. Auf Wiedersehen.
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 Wiedersehen.